Ja, wir wollen dann beten. Herr Jesus, habe Dank, dass wir diese großen Verheißungen haben. Einmal bei dir zu sein, als dein Leib, mit dir herrschen, in deinem Reich, bei dir zu sein, im Licht. Wir können uns das alles noch gar nicht so richtig vorstellen, was dort an Herrlichkeit auf uns wartet. Denn allein schon als Paulus einen Blick in den dritten Himmel tat, hörte er unaussprechliche Worte, die niemand sagen darf. So gewaltig und heilig ist das und so unvorstellbarer Schönheit und Herrlichkeit. Aber wir dürfen in unserem Geiste das schon schauen und mit Paulus sagen, wegen der vor uns liegenden Herrlichkeit und Freude auch, will ich das alles erdulden, was hier unten ist. Ein Wort, das immer wieder geübt werden muss und das man lernen muss und darin man Fortschritte machen muss, weil unser Fleisch sich eben gegen all das wehrt, was an unangenehm ihn in dieser Zeit passiert und begegnet. Ja, und nun, lass uns wachsen im Geist. Fülle uns mit deinem Geist, dass der Geist in uns regiert und in uns herrscht. Lass uns auch heute Morgen einen Blick hineintun in deine Herrlichkeit schauen im Geist. Herr Jesus, ja, das ist das, was wir wollen. Und so danken wir dir für die Stunde, die vor uns liegt. Danken dir für die Herrlichkeit, die heute schon auf uns ruht. Und danken dir für die Zukunft, die vor uns liegt. Und vor allem auch für deine Erlösung auf Golgatha und deine Erwählung. Ja, Vater, so beten wir dich an im Namen Jesu und danken dir. Schließ uns ein in deinen Frieden. Amen. Ja, ich habe am Anfang gar nicht viel zu sagen, sondern nur, dass ich nun unserem lieben Bruder Wolfgang Kernchen Gottes Segen wünsche für seine Verkündigung.
Ja, ich freue mich, liebe Geschwister, dass wir zusammen sein dürfen und dass wir alle gemeinsam hören dürfen auf ihn, auf sein lebendiges Wort. Ich habe an einen Vers noch gedacht, der fängt so an. Herr, dir ist niemand zu vergleichen, kein Lob kann deine Größe erreichen, kein noch so feuriger Verstand. Ja, wie soll man dann Gott erfassen, Gott kennenlernen, wenn es nicht mehr der feurige Verstand erfasst? Gott hat uns sein Wort gegeben. Und für dieses Wort brauchen wir eine göttliche Erleuchtung, eine göttliche Offenbarung. Und dann dürfen wir hineinschauen in die herrliche Größe Gottes. Ich habe gestern Abend das Wort schon erwähnt. Wir dürfen Teilhabe der göttlichen Natur sein. Ja, wie kommen wir dahin? Das Wunder ist, dass Gott sich offenbart. Gott offenbart sich in wunderbarer Weise in seinem Namen. Leider können wir das in der Bibel nicht so richtig finden, jedenfalls in den herkömmlichen Übersetzungen. Auf der ersten Seite der Bibel finden wir den Namen Elohim. Elohim ist der Gott der Liebe, der nicht ruhen kann, wenn seine Schöpfung wüst und leer daliegt. Er ist der Gott der Ordnung und Gemeinschaft. Anfang von dem Wort, es werde Licht. Der zweiten Seite, im zweiten Kapitel, kommt dann der Name Jehova dazu, den wir dann besonders stark im Alten Testament finden. Jehova ist auch die Liebe. Aber Jehova ist die Heiligkeit, Jehova ist die Gerechtigkeit. Er kann Sünde nicht dulden. Er muss Sünde strafen, selbst wenn es ihn das Höchste kostet, seinen eigenen Sohn. Er kann Sünde nicht dulden, bei dir und bei mir. Und dann geht es weiter mit dem Namen Gottes. Überall entfaltet sich das Wesen Gottes. Und dann gibt es ja viele Namen. Der Gott der Gnade, der Gott des Friedens, der Gott des Heiles. Ja, dann gibt es die Namen der Vater, der Herrlichkeit, der Vater der Erbarmungen. In all diesen Namen offenbart sich Gott. Heute wollen wir also etwas sagen, zumindest versuchen zu sagen, über den Gott der Herrlichkeit. Das Wort der Gott der Herrlichkeit kommt zweimal in unserer Bibel vor. Einmal im Alten Testament und einmal im Neuen Testament. Das Wort Herrlichkeit kommt natürlich sehr häufig vor. Ich weiß nicht, es kommt wohl im Neuen Testament, ach, ich weiß nicht, ich habe es nicht aufgeschrieben, sehr oft vor, noch öfter auch im Alten Testament. Da lesen wir dann wieder Jehova, der Gott der Herrlichkeit. Also wir haben das Wort der Gott der Herrlichkeit zweimal, einmal Altes Testament, einmal Neues Testament. Dann gibt es noch die Umkehrung, die Herrlichkeit Gottes. Es ist wunderbar, wie die Bibel sich immer wieder ausdrückt. Also wir bleiben aber den zwei Worten. Einmal im Alten Testament, da steht es im Psalm 29. Psalm 29. Ich werde den ganzen Psalm einmal lesen. Ich habe in meiner Vorbereitung auch etwas gelesen von einem Bruder. Der hat gesagt, im Psalm 29 sollte man lesen, wenn ein großer Sturm ist, möglich Blitz und Donner, dann kriegt man einen Eindruck von diesem Psalm. Naja, wir haben das schönste Wetter, wir sitzen friedlich zusammen und wir lesen auch den Psalm. Psalm 29. Er ist von David. Gebet Jehova, ihr Söhne der Starken. Gebet Jehova Herrlichkeit und Stärke. Gebet Jehova die Herrlichkeit seines Namens. Betet Jehova an in heiliger Pracht. Die Stimme Jehovas ist auf den Wassern, der Gott der Herrlichkeit. Das ist jetzt unser Wort, der Gott der Herrlichkeit donnert. Jehova auf großen Wassern. Die Stimme Jehovas ist gewaltig. Die Stimme Jehovas ist majestätisch. Die Stimme Jehovas zerbricht Zedern. Ja, Jehova zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen. Wie ein Kalb, den Libanon und Syrien, wie einen jungen Wildochs. Die Stimme Jehovas sprüht Feuerflammen aus. Die Stimme Jehovas erschüttert die Wüste. Jehova erschüttert die Wüste Kades. Die Stimme Jehovas macht Hindernisse kreisen und entblößt die Wälder. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Jehova thront auf den Wassern, auf der Wasserflut. Jehova thront als König ewiglich. Jehova wird Stärke geben seinem Volke. Jehova wird sein Volk segnen mit Frieden. Psalm 29. Allein in der Kürze so gewaltig. Einmal, der Name Gottes kommt so häufig vor. 18 Mal kommt der Name Jehova vor. Einmal der Name Gott, 19 Mal. In diesen wenigen Versen, wir spüren, hier ist ein besonderer Gehalt. Ich glaube, 4-mal kommt das Wort Herrlichkeit vor. Wir haben hier das Lied gesungen, Gnade und Herrlichkeit sind unser Teil. In allen 5 Versen kam das Wort Herrlichkeit vor. Und wenn wir den Liedertext uns ansehen von Karl Geyer, dann spüren wir, in diesem ganzen Lied liegt etwas drin von der ganzen Heilsgestaltung Gottes. Im Psalm 29 werden wir das Gleiche finden. Er ist der Gott der Welt- und Heilsgeschichte. Es ist etwas Wunderbares, dass Gott in wenigen Versen so viel zum Ausdruck bringen kann. Ja, wir wollen dann beginnen ein wenig mit dem Psalm und dann ins Neue Testament hineingehen. Wir haben vielleicht gemerkt, dass das mit der Stimme des Herrn oder mit dem Donner des Herrn 7-mal vorkommt. Auch wieder beachtlich. Ich habe an die Offenbarung gedacht. Da haben wir ja in Kapitel 10 auch das Wort von dem Donner. Da gibt es ja diese 7, einmal die 7 Siegel, die 7 Posaunen, dann kommen die 7 Donner, dann kommen die 7 Zornschalen. Immer 7. Bei den 7 Donnern, da ist der Johannes ganz bewegt, er möchte es schreiben. Und da kommt die göttliche Antwort, schreibe es nicht, versiegle es. Aber wir hätten es ja gerne gewusst, was in den 7 Donnern drinsteht. Ob es eine Beziehung hat zu den 7 Donnern im Psalm 29, es wäre möglich, ich weiß es nicht, man kann darüber nachdenken. Wir haben vor vielen Jahren in unserem Hauskreis Jahrzehnten einmal die Psalmen betrachtet. Und dann kam mir der Psalm 29 immer näher. Er war mir damals noch so unverständlich. Da fiel mir ein, Bruder Heller hat mal über den Psalm 29 gesprochen. Dann habe ich meinen lieben Bruder und Freund Alf Heller geschrieben, du hast doch eine Unterlage über den Psalm 29, die könntest du mir mal schicken. Hat er mir dieses Kärtchen geschickt. Es war seine Predigt gewesen. Na, fangen wir was an damit. Aber eins habe ich doch gelernt dabei. Naja, das erste Mal habe ich das Ding wieder beiseite gelegt. Ich glaube, 20, 30 Jahre lag es irgendwo in Vergessenheit bei mir. Und als ich mich mit dem Wort der Gott der Herrlichkeit beschäftigt habe, da fiel mir doch diese Karte wieder ein. Siebenmal die Stimme, siebenmal der Donner des Herrn. Wir haben in unseren Kreisen, bei unseren Brüdern gelernt, dass wir die Bibel ja in einer mehrfachen Weise auslegen können. Eine mehrfache Schriftbedeutung. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, ich habe gefunden, dass schon die Juden im Alten Testament auch eine vierfache Schriftbedeutung hatten. Er wird das nur besser wissen, er ist Hebräer. Das erste ist die Pesach, das ist die wörtliche, die tatsächliche Bedeutung. Das zweite ist Rematz, der dahinter vermutete Sinn. Dann kommt das dritte, Derusch, erkennt man erst nach sorgfältiger Untersuchung. Dann kommt das vierte, Sod, das ist die allegorische oder die innere Bedeutung. Also man sieht, man hat sich von jeher Gedanken gemacht, das ist kein Menschenwort, das ist Gottes Wort. Das hat einfach eine mehrfache Bedeutung. Im christlichen Raum haben wir auch eine vierfache Auslegung. Einmal genau das gleiche wie bei den Juden. Das erste ist die historische oder die geschichtliche oder die reale Bedeutung. Das zweite, erbaulich, das Wort will mir ja auch was sagen. Das dritte, prophetisch und das vierte, symbolisch. Dann haben wir bei unseren Brüdern gelernt, anhand von dem siebenarmigen Leuchter, Standbein und drei Doppelarme, das sind auch wieder vier, aber die letzten drei eben doppelt. Dann haben wir dazu gesehen, den Psalm 12, Vers 6, das Wort Gottes ist vom Himmel herniedergekommen, siebenfach geläutert. Aha, da siebenfache Gottesgeist, das Wort Gottes siebenfach geläutet. Wir haben also gesehen, wenn man die Schrift in der ganzen Fülle verstehen will, brauchen wir eine siebenfache Auslegung. Noch einmal das eine, das Standbein, der Geist des Herrn. Das ist die geschichtliche, die historische, so wie es steht, so ist es richtig. Dann kommt der erste Doppelarm, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das ist die erbauliche, einmal persönlich, andererseits für unseren Körper, für den Leib des Christus, von dem wir heute Morgen ja schon so Gutes gehört haben. Dann kommt das dritte, das prophetische, der Geist des Rates und der Kraft. Das ist die prophetische Auslegung, einmal für Israel und dann für die Nationen. Dann kommt der letzte Arm, wie heißt der? Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das ist dann die symbolische Auslegung, einmal die universelle, auch für die Geisterwelt, und die letzte, die Auslegung auf Christus. Wir kennen das Wort, die ganze Schrift treibt ihn. Die Schrift ist es, die von mir redet. Nun haben wir hier siebenmal die Stimme. Jetzt tun wir einmal die sieben Stimmen in dieser Reihenfolge sehen. Bruder Heller hat auf seinem Zettel noch so schön geschrieben, als Erklärung, es ist das Programm Gottes mit seiner Schöpfung. Davon bin ich auch überzeugt, deswegen sage ich, der Gott der Welt und der Heilsgeschichte. Dann geht es weiter. Die Stimme bedeutet das Jauchzen des allmächtigen Schöpfers, das Donnergrollen des durch Sünde beleidigten Gottes, der Erlösungsruf der Liebe, der Jubelruf der Vollendung. Schön. Alles ist in diesem einen Wort enthalten und steht drin. Und nun kommen diese sieben Stimmen. Wir sehen zusammen jetzt ganz kurz an, in dieser siebenfachen Auslegungsmöglichkeit, die die Schrift uns bietet, nach dem siebenarmigen Leuchter, den wir kennen, und nach Psalm 12, Vers 6, das Wort Gottes ist siebenfach geläutert, siebenfach gereinigt. Die erste Stimme, die Stimme des Herrn, ist auf den Wassern oder über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, Jehova, über großen Wassern. Das ist jetzt die rein historische, reale Bedeutung. Über den Wassern. Wir haben hier einen Bruder in unserer Mitte, der hat die Meere bereist als Schiffskapitän und hat uns einmal erzählt von den Stürmen, die wann und dann über den Wassern sind und wie sie die Wasser bewegen. Und erzählte uns einmal, das gibt es ja heute, war früher nicht, dass man Wettermeldungen bekommt, was alles kommen kann, passieren kann, wurde ein großer Sturm angesagt. Und soweit ich weiß, hast du dann die Route geändert an die Küste hinan, damit das Schiff und die Mannschaft bewahrt bleibt. Andere haben es nicht gemacht. Wenn ich es recht in Erinnerung habe, sind damals zwei Schiffe dann untergegangen. Drei. Aha. Ich wollte nicht drei sagen, hat auch den drei gedacht. Das ist ja viel. Drei Schiffe, stell mal vor. Kluge Voraussicht, was die bewirkt. Also man sieht einmal die Gewalt in der Natur. Gott donnert. Ein Reden Gottes. Dann gehen wir zum Zweiten. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Das wäre jetzt die bauliche, die persönliche Auslegung. Das werden wir auch schon manchmal erleben, dass der Herr manchmal sehr deutlich reden kann. Kann manchmal sehr deutlich ein Wort an uns ergehen lassen. Du bist der Mann, du bist die Frau. Aber es kann auch die zarte Stimme Gottes sein, die uns tröstet, die uns ermuntert, die uns Zuspruch gibt. Wir werden beides brauchen. Und das ist das Wunderbare, dass dieses Buch so ganz persönlich in unser Leben hineinreden kann. Ich kann nur empfehlen, habt viel Umgang mit dem Wort Gottes. Man erlebt es immer wieder, wie Gott uns durch das Wort, ach, wunderbaren Zuspruch geben kann. Wer viel zu sagen. Wir gehen zum Dritten. Das Dritte, die Stimme des Herrn ist majestätisch. Ja, wer erlebt dann, die Stimme des Herrn ist majestätisch? Wir haben ja auch heute Morgen schon von der Gemeinde gehört, von dem Leib des Christus. Der Haupt, das Haupt und wir alle die Glieder. Wir empfangen alle von dem Haupt. Und da ist die Stimme des Herrn majestätisch. Wir können sagen, der Herr erzieht, der Herr bildet, der Herr formt Majestäten. Wer die Gemeinde Gottes erkennt, und das ist mir eine Not unserer Tage, dass in unseren Kirchen und Freikirchen die Gemeinde Gottes kaum noch vorkommt. Das ist eine Not. Ach ja, könnte der Herr das noch ändern, dass das Wort der Gemeinde Gottes, der Christus Gottes, das Haupt und seine Gemeinde und auch ihre Zukunftsaufgaben, dass das wieder mehr bekannt würde. Aber für diese ganzen Aufgaben bildet der Herr seine Gemeinde. Das ist der dritte Punkt. Majestätisch ist das Wort. Gott bildet Majestäten. Dann kommt die vierte Stimme. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, Jehova zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und den Sirion wie ein jungen Wildochsen. Prophetische Auslegung, wie wir sagten, auf Israel. Israel wird zerbrochen. Israel erwählt, berufen von Gott. Ja, einen kleinen Überrest gibt es, aber die große Masse des Volkes hat sich irgendwie von Gott weggewandt. Gott kann das nicht lassen. Und wenn die Zeit Gottes kommt, wird er zerbrechen. Aber das Wunderbare, dass hier gleich der Gedanke auftaucht, und, ja. Und er macht sie hüpfen, wie ein Kalb den Libanon und Sirion, wie einen jungen Wildochsen. Was heißt das? Da ist Leben entstanden. Und wo Leben ist, da hüpft man, da freut man sich, da jauchzt man, da jubelt man. Wir haben eine alte Schwester, jetzt kann sie es nicht mehr, 92 Jahre. Aber wenn die in Freude im Herrn gewesen ist, dann ist die manchmal hüpfend um ihren Tisch gesprungen. Einfach aus Freude im Herrn. Ach, wenn uns das allen doch mal geschenkt wäre. Gehen wir zum Fünften. Das Fünfte. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen aus. Aha, wir haben gehört, das Fünfte, prophetisch auf die Nationen. Gott hat zugesagt und erhält sein Wort. Nie mehr eine Wasserflut, nie mehr ein Wassergericht. In dieser Totalität, kleine Wassergerichte hat es immer gegeben. Aber in dieser Totalität nie mehr. Aber, was hat Gott gesagt? Ein Feuergericht. Hier steht's. Wir haben gestern ein Wort gehört. Wir lieben es. Wir wollen es einmal aufschlagen und lesen im kleinen Propheten Zephania. Es ist ja wunderbar, was diese kleinen Propheten für herrliche Durchblicke haben in der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Es wurde gestern schon zitiert, Zephania, Kapitel 3. Vers 8 und 9. Denn ein Rechtsspruch ist, die Nationen zu versammeln, die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Grimm über sie auszugießen, die ganze Glut meines Zornes. Denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Wird kommen. Und der Augen hat zu sehen, der sieht Anbahnung schon geschehen. Aber wie geht's weiter? Denn alsdann, wenn das Gericht gewesen ist, alsdann, wie geht es weiter? Alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Aha. Und wenn wir weiter in die Bibel hineinschauen, wenn es einmal dahin kommt, dass alle den Herrn loben werden, alle seine Werke, dann steht geschrieben, dann wird der Herr sich freuen aller seiner Werke. Das ist Botschaft der Bibel. Das war also unser Fünftes. Dann kommt das Sechste. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Jehova erschüttert die Wüste Kades. Die Wüste, sicherlich ein Symbol, ein Gedanke für die abgefallene Geisterwelt. Auch die wird erschüttert werden. Wer hineinschaut in das Wort, der kommt dahin. Unausforschlich seine Gerichte, wenn Gott erschüttert. Unausforschlich. Aber dann geht es weiter. Unausspürbar seine Wege. Aha. Erst sind die Gerichte Gottes und dann kommen die Wege Gottes. Beides unausforschlich, unausspürbar. Da kann man nur sagen, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Hirt. Er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Und dann kommt das Siebte. Die Stimme Jehovas macht Hindinnen kreisen und entblößt die Wälder, und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit. Siebte, ein symbolisches Wort im Blick auf den Christus und sicherlich auf den Herrn und seine Gemeinde, der jetzt schon durch sein majestätisches Wort Majestäten erzieht. Die Stimme des Herrn macht Hindernisse kreisen. Bruder Heller hat dazu geschrieben, das ist der Kreis der Neugeburten in den kommenden Äonen. Er hat recht. Wenn wir die ganze Schrift zusammennehmen in diesen einen Gedanken hinein. Und was ist die Folge? Man muss sich das Wort genau ansehen. Für uns ist es gut, Elberfeld ist eine Fußnote. Und in seinem Tempel spricht alles Herrlichkeit, wörtlich heißt es, sein alles spricht im Tempel Herrlichkeit. Sein alles. Willst du was abstreichen? Ich nicht. Sein alles spricht Herrlichkeit. Ich muss ein Wort noch hinzufügen aus der Offenbarung. Manche mögen ja die Offenbarung nicht lesen, da stehen so schreckliche Dinge drin. Ich habe von einer lieben alten Frau gehört, die hat ständig die Bibel gelesen, aber die Offenbarung hat sie gelassen. So Schreckliches kann sie nicht lesen. Aber wie fängt das Buch an, die Offenbarung? Da steht am Anfang da, glückselig und heilig, die da lesen, diese Worte der Offenbarung. Aha. Wir sind also glückselig und heilig, wenn wir das lesen. Da sehen wir zuerst den Christus in seiner Schönheit, in seiner Erhabenheit, in seiner Herrlichkeit. Dann sehen wir die Gemeinden. Und dann werden wir in den Thronsaal Gottes geführt und sehen das Lämmlein, die prägende Gestalt für die ganze Offenbarung. Und dann hören wir drei Lobpreisungen im Thronsaal Gottes. Einmal die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten. Würdig ist er. Und dann kommen Lobpreisungen von einer ungeheuren Engelschar. Und die Lobpreisung der Engelschar ist siebenfach, vollkommen. Und dann kommt eine dritte. Jedes Geschöpf, wo es nur irgendwo sein mag, lest nach. Sie bringen auch die Lobpreisung dar. Die bringen sie vierfach. Ich möchte es lesen, dass ich nichts Falsches sage. Ich habe es ja im Kopf, aber manchmal tut man das irgendwie ein bisschen durcheinander bringen, die Reihenfolge, das ist auch nicht gut. In der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 13. Und jedes Geschöpf in den Himmeln und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere, alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit. Aha. Und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gewaltig. Jedes Geschöpf. Das erste, die Segnung. Kann man Gott segnen? Jedes Geschöpf wird Gott die Segnung darbringen. Aber auch die Ehre und die Herrlichkeit, der Gott der Herrlichkeit und die Macht. Und dann beginnen die Gerichte. Und Gott sagt uns schon, bevor die Gerichte beginnen, wie der Ausgang sein wird. Jedes Geschöpf bringt Gott die Ehre und die Herrlichkeit. So, das war ein wenig ausführlicher, der Psalm 29, und trotzdem war es nur knapp und kurz. Jetzt gehen wir zu dem Wort im Neuen Testament. Da steht es auch einmal. Und da steht es in der Apostelgeschichte 7. Es ist in dieser großartigen, wunderbaren Rede von Stephanus. Und das ist gleich der Anfang. Apostelgeschichte 7. Er aber sprach, Brüder und Väter, höret, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Lande, aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Wer erschien dem Abraham? Der Gott der Herrlichkeit. Und das Wort erschien, das muss man sich ansehen in der Bibel. Als der Herr auf den Bergen der Verklärung war, da erschienen auch welche, der Mose und der Elia. Ja, das war wirklich. Wir müssen das ganz wirklich sein. Der Gott der Herrlichkeit erschien dem Abraham. Ja, wann? Wenn wir es in 1. Mose 12 lesen, da fängt die Geschichte mit Mesopotamien an. Hier aber in Ur in Chaldea. Ich habe etwas gelesen über Ur in Chaldea. Zwei Stromland. eine unheimlich und unendlich schöne, herrliche Gegend. Hängende Gärten und was für Möglichkeiten das waren. Also man lebte in einem schönen Land, in einem Wohlfahrtsland, wie wir es heute sagen würden. Und dann war damals die Großfamilien, jeder war geborgen in seiner Familie. Und jetzt kommt das Wort, geh. Geh irgendwo hin, wo ich dir zeigen werde. Würdest du gehen? Ja, du würdest erst dann gehen, wenn es der Gott der Herrlichkeit ist. Der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Aha, wenn man in diesen Glanz Gottes hineingenommen wird, dann hat man Vertrauen und dann geht man. Und wir sehen eins, wir haben schon im Psalm 29 gesehen, der Gott der Herrlichkeit ist der Gott der Welt- und Heilsgeschichte. Er hat die ganze Weltgeschichte und die Heilsgeschichte in seinen Händen. Und hier sehen wir Apostelgeschichte 7, Vers 2, der berufende Gott in seiner Heilsgeschichte. Wenn Gott ruft, dann ruft er durch seine Herrlichkeit. Das war beim Abraham so. Und dann ging Abraham aus diesem schönen Land, aus dieser Geborgenheit der Großfamilie in eine Ungewissheit hinein. Und dann blieb er dort hängen. Und dann sprach Gott neu zu ihm, geh. Und dann kriegt sie ja den fünffachen Segen. Bis hin zu dem schönen Wort, in dir werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Was ist das für ein Wort an einen einsamen Pilgerer, der in eine Ungewissheit geht? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter. Kinderlos geht er dahin, heimatlos ist er. Und so ein gewaltiges Wort. Ja, der berufende Gott, der Gott der Herrlichkeit, hat das Wort gesagt. Und wie hat sie das Wort schon erfüllt an dem Israel? Gott hat sein Volk nie gelassen. Jedes Volk, das die Jahrtausende hätte durchmachen müssen, die Israel durchgemacht hat, es würde kein Volk mehr sein. Aber Gott hat erwählt. Und darum bleibt Israel. Israel bleibt. Israel geht nicht unter. Gott hat es erwählt. Gott hat es berufen. Ja, und das ist das Wunderbare. Wenn wir jetzt das Volk ansehen, Abraham, der Stammvater, der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Und wenn wir jetzt uns Israel ansehen, ja, Paulus sagt das auch so schön, Römer 9, zählt er die ganzen Vorzüge auf, die Israel geworden ist. Und als zweites nennt er gleich, denen die Herrlichkeit ist. Wunderbar. Wenn Gott beruft in Herrlichkeit, die Herrlichkeit bleibt, die nimmt er nicht weg. Auch wenn es jetzt in Not und Drangsal vielleicht auch in große, schwere Gerichte hineingeht. Die Herrlichkeit bleibt. Die Herrlichkeit ist das Ziel. Und einmal wird Israel die Herrlichkeit Gottes darstellen für die ganze Völkerwelt. Kann man in wunderbarer Weise beim Propheten Jesaja lesen. Israel hat es schon erlebt. Ich denke an ein Wort in 2. Mose 16. Das ist mir immer auch so wichtig geworden. 2. Mose 16. Hat das Volk ja gemurrt. Die ganzen Schätze haben sie zurückgelassen in Ägypten. Hier haben sie so eine dürre Speise und nichts Gutes. Und da hat ihnen Gott verheißen, dass er ihnen alles geben wird. Da heißt es in Vers 6, am Abend werdet ihr erkennen, dass Jehova euch aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Ich will jetzt die äußeren Dinge gar nicht erwähnen, nur einmal am Abend herausgeführt. aus Ägypten. Herausführung aus Ägypten ist immer ein Bild für die Erlösung. Am Abend ist die Erlösung. Das ist das Erste. Gott schenkt Erlösung. Und dann das Zweite. Am Morgen, da werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Aha. Wenn Gott ein Volk in die Erlösung hineinführt, dann führt er es in die Herrlichkeit hinein. Es fängt mit dem Abend an, aber morgen geht es hinein in die Herrlichkeit. Und wenn wir die ganze Bibel durchgehen, überall, wenn Offenbarung Gottes in solch einer Weise ist, ist es immer wieder verbunden mit der Herrlichkeit. Wenn wir denken, wie der Herr in diese Erde kam, bei seiner Geburt, da waren die himmlischen Herrscher da. Da war die Lobpreisung von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir den ganzen Weg des Herrn betrachten, er offenbarte seine Herrlichkeit. Und wenn die Jünger am Schluss etwas sagen durften über das Zusammensein mit dem Herrn, was haben sie gesagt? Wir sahen seine Herrlichkeit. Überall, wo Gott sie offenbart, da ist Herrlichkeit. Wir denken an Paulus. Als Gott ihn berufen hat, ihn, diesen Eiferer, der kein größeres Verlangen hat, als diesem Weg ein Ende zu bereiten. Er war auf dem Wege nach Tarsus, nicht? Nein, Verzeihung. Na, Damaskus, ja. Damaskus. Und da geschah ein großes Licht. Er fiel auf den Boden. Er hatte nur noch zwei Fragen. Wer bist du? Ich bin Jesus. Und die zweite, was willst du, dass ich tun soll? Mehr hat er nicht mehr gehabt. Wer bist du? Und Paulus war ja von diesem Licht so beeindruckt. Das hat sein ganzes Leben verändert, verwandelt. Er hat es dann später bezeugt. Es war ein Licht aus dem Himmel. Er hat weiter gesagt, von der Herrlichkeit jenes Lichtes. Aha, wenn Gott beruft, ist immer Herrlichkeit dabei. Das war bei Paulus. Von der Herrlichkeit jenes Lichtes. Und es gibt ganz wenige, die uns so in die Herrlichkeit hineinführen, wie Paulus es tun konnte durch seine Briefe. Eine Fundgrube. Von der Herrlichkeit jenes Lichtes. Ja, es war ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. Ich will also nur andeuten, Geschwister, in ganzer Kürze, der Gott der Herrlichkeit ist der Gott der Heilsgeschichte. Wenn er beruft, beruft er in Herrlichkeit und hinein in die Herrlichkeit. Wir wollen vielleicht noch jetzt einige Worte uns ansehen. Für uns persönlich, ich habe das Wort vielleicht gestern Abend schon zitiert, 2. Petrus 1, Vers 3, der uns berufen hat durch Herrlichkeit und Tugend. Er hat uns alles geschenkt. Er hat uns zu Teilhabern der göttlichen Natur gemacht. Er hat uns berufen durch Herrlichkeit. Er beruft hinein in seine Herrlichkeit. Da schreibt Petrus einmal in 1. Petrus 5, Vers 10. Er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu. Er, der Gott aller Gnade. Ein wunderbarer anderer Name. Er ist der Gott aller Gnade. Wir brauchten also keinen Mangel an Gnade haben, liebe Geschwister. Er ist der Gott aller Gnade. Aber er ist auch der Gott der Herrlichkeit. Er beruft uns zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und das Gleiche schreibt Paulus, 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Der euch zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Wenn man keinen Durchblick hat, wenn man vielleicht nur einseitig dran denkt, wir sind sein Leib, er ist das Haupt, haben wir schon gesagt, das passt doch gar nicht zu uns, berufen zu seinem eigenen Reiche. Oh doch, das passt. Die Bibel sagt, sein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Von diesem Reich Gottes über alle Zeitalter ist die Gemeinde ein Teil davon, ein wichtiger. Den schätzen wir, weil er uns betrifft, in ganz besonderer Weise. Und ein weiteres, wenn man einmal das Wort Reich sich ansieht und das jetzt einmal beschränkt nur auf die Briefe des Neuen Testamentes, dann habe ich zu meiner Freude und zu meiner Überraschung festgestellt, dass keiner so viel vom Reich schreibt wie Paulus. Wenn ich es recht im Kopf habe, kommt in den Briefen, also nicht die Evangelien, Apostelgeschichte, Offenbarung, sondern in den Briefen, kommt das Wort vom Reich 19 Mal vor. Und wie oft gebraucht es Paulus? 14 Mal. Am häufigsten. Und wenn es nun tatsächlich so sein könnte, wie manche ganz fest behaupten, ich tue es nicht, weil man es nicht weiß, die behaupten, der Hebräerbrief, der kann nur Paulus geschrieben haben. Am Hebräerbrief kommt es auch 3 Mal vor. Ja, wenn das stimmen würde, dann hätte Paulus 17 Mal das Reich erwähnt. Und dann bleiben für die anderen nur noch 2 Worte übrig. Also wir wollen Obacht geben in unserer Beurteilung mit dem Reich. Er hat uns berufen zu seinem eigenen Reiche und zu seiner eigenen Herrlichkeit. Zu seiner eigenen Herrlichkeit, zu seinem eigenen Reiche. Und da schließe ich an, dass ihr würdig wandelt des Gottes, der euch diese Berufung geschenkt hat. Ich möchte noch ein Wort lesen dazu, das mir besonders lieb geworden ist. Das steht im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 14. Ich lese Vers 13 schon dazu. Wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken. Wollen wir auch tun in den Tagen, nicht? Gegenseitig füreinander danken, dass ihr da seid, dass es euch gibt, dass Gott euch liebt. Vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang gewählt hat zur Errettung im Heiligen, im Geheiligtsein des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Jetzt kommt Vers 14. Wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Gott hat uns erwählt. Gott hat uns berufen. Vielleicht darf ich mal sagen, ich habe schon Stimmen gehört, die haben gesagt, ja wisst ihr, die anderen sind berufen, aber wir sind Auserwählte. Stimmt das? Das Wort kommt nur 2 Mal vor. Berufen und auserwählt. 2 Mal im Matthäusevangelium gilt für Israel. Kann für keinen anderen gelten. Deswegen steht es nur im Matthäusevangelium. Und da trifft es zu. Viele, das sind sie alle, ganz Israel berufen. Aber Einzelne sind auserwählt. Sind nicht alle 144.000? Sind nicht alle die Braut? Sind nicht alle die Brautjungfrauen und so weiter? Ja, er hat uns berufen. Durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Wir halten fest, wir werden berufen durchs Wort. Wir sollen nie meinen, wir müssen Stimmen hören oder Träume haben. Ist gar nicht nötig. Wir haben das Wort. Und das Wort langt völlig, völlig. Wir achten auf das Wort und immer wieder auf das Wort. Er hat uns berufen durch dieses herrliche Evangelium zur Erlangung. Ich habe gesehen, Erlangung, das Wort wird ganz unterschiedlich übersetzt. Am besten hat mir die Übersetzung gefallen von Bruder Langenberg. Er schreibt, zur Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Bruder, Schwester, wozu bist du berufen? Vollaneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt mögen wir fragen, ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Er hat uns das Evangelium gegeben. Das ist das Evangelium der Herrlichkeit Jesu Christi. Vertiefen wir uns in dieses Evangelium. Und Gott tränkt uns mit Herrlichkeit. Gott sättigt uns mit Herrlichkeit. Es ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Oh ja, wo Evangelium der Herrlichkeit ist, da ist Gott glückselig. Er ist der Gott der Herrlichkeit. Und weil er der Gott der ganzen Heils- und Weltgeschichte ist, gehört auch das Wort dazu, die ganze Erde soll einmal erfüllt werden, wie? Mit Herrlichkeit. So wie das Wasser den Erdkreis bedeckt, so soll einmal alles von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und bedeckt sein. Ja, es wäre noch viel zu sagen, allein im Blick auch auf die Schöpfung. Wir haben hier in Römer 8, Vers 19 bis 21, dieses schöne Wort, das Sehnen von der ganzen Schöpfung. Sie warten auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Aha, habt ihr es gemerkt? Nicht des Sohnes Gottes, der Söhne Gottes. Haupt und Glieder. Alle Verheißungen, so viele ihrer sind, in ihnen das Ja und das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Dass auch die Schöpfung freigemacht wird von der Sklaverei des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Auch für die ganze Schöpfung tritt der Gott der Herrlichkeit ein. Es ist wunderbar, wenn man diesen Gott der Herrlichkeit kennt. Dann gibt es eben noch die Umkehrung, die Herrlichkeit Gottes. Da will ich ein Wort lesen, damit höre ich auf. Da steht in 2. Korinther 4, Vers 6, wir haben es schon gehört, auch heute Morgen, ein wunderschönes Wort, 2. Korinther 4, Vers 6. So. Denn der Gott, der aus Finsternis Licht leuchten hieß, er ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Aha. Zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Alles haben wir in diesem wunderbaren Buch. Mir fällt gerade ein Satz von Bruder Heller ein, der oft sagte, in diesem unbekannten Buch. Schade. Schade. Wir sollten das Buch kennenlernen. Es ist die Offenbarung Gottes. Vollkommene, wunderbare Buch. Ich denke gerade an ein Wort von dem Prälaten Oettinger. Vor ungefähr 250 Jahren etwa. Er hat nicht nur Theologie studiert. Er war da zu Hause. Das war sein Beruf. Aber er hat das ganze Wissen der damaligen Zeit in sich aufgenommen. Er konnte alles beurteilen, das ganze Wissen der damaligen Zeit. Er hat besonders alle Philosophen studiert und hat festgestellt und gesagt, kein einziger, der auch nur annähernd an die Bibel herankommen würde, hat ein großer Geist festgestellt. Wir wollen es übernehmen, auch wenn wir nicht so groß sind. Wir wollen einfach diesem wunderbaren Wort vertrauen und ihm danken, dass er uns dieses Buch gegeben hat.